Genau, also nochmal so eine Schwangerschaftsgeschichte. Und zwar, als ich schwanger war mit Charis, die jetzt 4,5 Jahre alt ist, also knapp vor 5 Jahren, habe ich so eine Eczema gekriegt auf meinen Händen. Am Anfang war es nur meine rechte Hand und dann ist es auch eine linke Hand geworden. Und es war am Anfang nur so eine ganz kleine Stelle, aber es wurde immer mehr über alle Fingern. Und es waren so Wasserbläschen, die immer aufgingen und dann platzten und dann auch so blutig wurden. Und es hat so einen extremen Juckreiz gehabt, dass ich echt nachts auch aufgewacht bin. Und es ging über Monate. Am Anfang habe ich so gesagt, nein, ich will nicht zum Arzt. Ich will, dass das so geheilt wird. Habe echt viel dafür auch gebetet, aber es wurde nur schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich habe echt gedacht, also nachts, dadurch, dass ich halt ständig nachts aufgewacht worden bin durch diesen Juckreiz, habe ich gemerkt, tagsüber bin ich auch so ungeduldig mit meinen Kindern. Also das kommt jetzt an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr gut ist. Dann bin ich zum Arzt gegangen und die haben natürlich gesagt, ja, stressbedingt und da kann man nur Cortison halt drauf machen. Ja, ich aus Verzweiflung habe das drauf gemacht, es hat nichts gebracht. Also das hat nur so den i-Tüpfelchen weggenommen, aber es hat überhaupt keine Heilung gebracht. Und dann war ich nochmal mehr verzweifelt, jetzt Gott, jetzt will ich, dass du mich heilst, da kommt gar nichts, jetzt gehe ich zum Arzt, jetzt bringt es auch nichts. Was soll ich denn jetzt machen? Und so ging das eigentlich über Monate. Und dann war es mal ein bisschen besser, ein bisschen weniger. Durch die Cortisoncreme hat es zumindest eben diese ganz extreme Juckreiz weggenommen. Aber es war echt an den Punkt, wo es auch in den inneren Teile von meinen Händen ging. Und meine Mutter hatte das schon jahrelang gehabt. Also war das so für mich, okay, jetzt habe ich es halt auch. Aber innerlich habe ich gemerkt und gewusst, Gott will das nicht. Gott will, dass wir in Gesundheit leben, und zwar immer. Davon bin ich sowas von fest überzeugt. Er will nicht, dass wir in Krankheit leben. Und manchmal ist es eben ein Prozess und wir erleben nicht die Heilung sofort. Aber grundsätzlich will er, dass jeder von uns in Heilung lebt. In jedem Bereich von unserem Leben, ob das klein oder groß ist. Und ich habe da einfach immer wieder weiter dafür gebetet. Wir waren dann in Südafrika zur Elternzeit, als die Charis dann auf die Welt war. Und dann habe ich gedacht, ja, da sind meine Eltern da, die helfen mir, dann ist ja weniger Stress, dann geht es dann auch weg. Nichts, es wurde überhaupt nicht besser. Und so ging das eben insgesamt fast anderthalb Jahren, 2 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange, auf jeden Fall echt eine lange Zeit. Und als wir dann wieder zurück waren in Deutschland, war ein Gottesdienst, es war ein ganz normaler Sonntaggottesdienst, überhaupt kein Heilungsgottesdienst. Wie gesagt, ich habe immer wieder weiter dafür gebetet. Und Leute haben auch für mich gebetet. Ich bin zum Pastor gegangen und so weiter. Also alles, was man so machen kann mit Salben, mit Öl und ja. Aber es, wie gesagt, immer nur so, ne? Und dann ein von diesen Gottesdiensten, also an einen Gottesdienst, wo einfach der Lobpreis ganz normal, ich würde jetzt nicht sagen so über toll, und manchmal erlebt man ja so tolle Lobpreiszeiten und manchmal ist es einfach so Standard so. Ja, auf jeden Fall so einen ganz normalen Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst sagt Gott plötzlich zu mir, oder ich habe meine Augen zu und ich sehe ein Bild, wie Jesus auf dem Kreuz ist. Und wie er zu mir guckt und sagt, Sira, put your hands in my stomach. Or in my side, genau, das waren die Worte. Also Jesus sagt, mach deine Hände in meine Seiten rein. Und ich so erst, hä? Und dann kamen mir zwei Beispiele, das muss ich kurz als Hintergrundinformation dazu geben. Mein Cousin hatte einen Autounfall, wo er sehr schwer verbrannt worden ist, also dritter Grad fast über seinen ganzen Körper. Und er hatte mehrere Operationen und eins von den Sachen, die gemacht haben, ich weiß nicht, ob hier Leute sind, die sich auskennen medizinisch, aber die haben seine Hände in seine eigene Bauchdecke eingenäht, weil das anscheinend das gesundeste Ort ist, wo Heilung stattfinden kann, weil es genau die richtige Temperatur ist, komplett ohne Bakterien und so weiter. Und seine Hände waren wirklich 3 Monate lang, er war im Krankenhaus, 3 Monate lang hier unter die Bauchdecke eingenäht. Und heute, wenn man seine Hände anschaut, man würde nie wissen, dass er auf seine Hände verbrannt worden ist. Obwohl er dritte Grad, man weiß ja, wie das normalerweise aussieht, ne? Das wusste ich. Also ganz medizinisch, dass das anscheinend gut ist, hier der Bauchraum, die Hände reinzumachen. Zweitens, eine Freundin von uns hatte einen Fahrradunfall und ist ganz extrem auf ihr Kopf gefallen und die war auch ich glaube 6 Monate war sie im Koma, im Krankenhaus im Koma, und die hatten ihr Schädel, einen Teil davon aufgeschnitten, rausgenommen und in ihre Bauchdecke reingelegt. Und da war es dann 6 Monate lang, während das der Gehirn diese Schwellung runtergehen musste, damit die das wieder dann quasi drauf machen kann. Heutzutage ist sie komplett geheilt. Das ist sowieso ein Wunder. Das ist eine ganz andere, separate Geschichte für sich, was Gott da gemacht hat. Auf jeden Fall wusste ich diese 2 Beispiele. Also in dem Moment, wo Jesus dann zu mir gesagt hat, mach deine Hände da rein, war das nicht ganz befremdlich, sondern dachte ich, okay, das muss eine gute Sache sein. Ich habe das dann einfach so für mich im Bild gemacht, habe meine Hände hochgehoben und habe die so, ja, so innerlich einfach in seine Seiten reingesteckt, habe gesehen, wie Blut und Wasser fließt. Da ist ja dieser Bibelwort, dass Blut und Wasser rauskam. Es war keine emotionale Sache, es war keine lange Sache, keine große Sache. Habe es einfach gemacht. Bin nach Hause, gar nichts gemerkt. Und eine Woche später habe ich gesehen, hä, ich habe das gar nicht mehr. Also in der Woche ist es wie, ist komplett abgeklungen, es war weg. Und ihr seht, meine Hände sind ganz toll, schön, sauber, keine. Ja? Also eben dieser Punkt, manchmal brauchen wir ein Wort der Erkenntnis, wo wir gehorsam sind und das dann auch tun, was er uns sagt.
Fliegender Wechsel. Ja, ich freue mich so, dass Sarah da in der Form mit dabei sein kann. Genießt es einfach auch so, mit ihr das zusammen machen zu können, und weiß, sie bringt da auch was ein, was ganz kostbar ist. Genau, zu dem Erkenntnis könnte man noch viel sagen. Ich glaube, dass Gott da auch gerade erst dabei ist, noch vieles freizusetzen, was in diesem Bereich des Sehens in den Geist reingeht, um es mal so noch etwas allgemeiner zu sagen. Vielleicht in der Fortsetzung dann da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich glaube, dass Worte der Erkenntnis, das Blicken in die unsichtbare Welt und zu sehen, was macht Gott gerade da, etwas an Heilung freisetzen kann und ganz entscheidend für Heilung ist. Kommen wir noch zu ein paar anderen Punkten, die Heilung freisetzen können oder helfen können bei der Heilung, dass sich Heilung zeigt und manifestiert. Stelle deinen Körper unter die Herrschaft Gottes. Paulus sagt in Römer 6, 11 und 12, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam, auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Gerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit geben. In der frühen Kirche war es üblich, dass Menschen, die sich Christus zugewandt haben, dass sie ihren Start sozusagen in das Reich Gottes mit 2 Dingen begonnen haben. Und zwar zum einen mit einer Befreiung von allem, was an negativem Einfluss da war. Und zum anderen mit einem Salben des Körpers, wo jeder Bereich des Körpers gesalbt worden ist und sozusagen unter die Herrschaft Gottes gebracht worden ist. Man sieht es heutzutage noch in verschiedenen Taufzeremonien, wo man sieht, dass solche Taufen auch einen gewissen Aspekt der Befreiung haben und des Stellens unter die Herrschaft Gottes. Wir machen das bei uns zum Beispiel ganz praktisch so, dass wir jetzt nicht jeden Tag, aber regelmäßig uns und unsere Kinder salben und bewusst unter die Herrschaft Gottes stellen. Wir machen das sogar mit unserem Haus so, mit unserer Wohnung, und drücken damit aus, Gott ist selbst in der Materie und in den dinglichen Bereichen unseres Lebens zu Hause. Wir wollen, dass selbst diese Dinge nicht unter dem Einfluss des Bösen stehen, wie Paulus das sagt, sondern dass sie unter dem Einfluss Gottes stehen. Und dieses bewusste Aussprechen, ich stelle mich unter deiner Herrschaft, dieses bewusste Salben eines Gegenstandes oder in dem Fall des Körpers, das kann etwas freisetzen, was das Licht Gottes einbrechen lässt in deinem Leben. Heilung, gerade in der frühen Kirche, hat sich oft manifestiert oder gezeigt, wenn Leute so getauft worden sind. Und bei dem Prozess der Taufe, da haben die volle Ladung bekommen. Die haben eine Befreiung erlebt, die haben die Geistestaufe erlebt und die Geistesgaben gleich mitbekommen. Und sowas sehen wir in der Bibel, wir sehen das in der frühen Kirche und das ist etwas, was wir auch wieder neu entdecken können, indem wir zum Beispiel unseren Körper unter die Herrschaft Gottes stellen. Das nächste hängt damit ein bisschen eng zusammen. Da muss ich was sagen, gut.
Ganz kurz, weil er auch jetzt kein Beispiel hatte für das Vorige. Mir fällt was ein, was ich schon heute Morgen auf dem Herzen hatte, euch mitzuteilen. Und ich weiß, dass ich heute Mittag, Nachmittagessen nicht mehr da bin. Von daher nütze ich jetzt die Gelegenheit, das passt vom Thema. Und zwar, dass wir unsere Körper Gottes Herrschaft unterstellen. Ich hatte am Anfang des Jahres, hatte ich hinten auf meinem Rücken, wie so ein Muttermal, der innerhalb von Wochen sichtbar größer geworden ist und richtig dunkelrot mit so komischen Bobbelchen, die so rauskamen. Und also es war echt sehr, sehr komisch. Und mehrmals habe ich die Gedanke gehabt, ich muss zum Hautarzt, das muss rausgeschnitten werden. Ich habe mehrere Muttermale schon rausschneiden lassen in der Vergangenheit, vor 10 Jahren ungefähr. Und die kamen immer mit der Befund zurück, Vorstufe Krebs. Also ich muss eigentlich jedes Jahr zum Arzt, um meine Haut untersuchen zu lassen. Ihr seht ja, also Muttermal. Auf jeden Fall. Und diese war echt total komisch, so dunkelrot. Und es ist immer wieder nachts, weil ich da drauf gelegen bin, dann aufgeplatzt und hat geblutet. Und ich habe zu Marco gesagt, also wir müssen echt abbeten, das ist nicht gut. Und die Kinder haben das mitbekommen irgendwie und haben dann auch, genau, die haben das gesehen, haben gesagt, Mama, das sieht ja echt eklig aus, was ist das, was da auf deinem Rücken wächst? So, also die haben fast gesehen, wie das größer wird. Zum Schluss war das so 8 mm oder so, also kein Riesending, aber schon so und ein halbes Zentimeter hoch. Und wie gesagt, halt nicht ein rundes Kreis, sondern so richtig so, wie so ein Gehirn sah das aus. Und dann haben meine Kinder dafür gebetet. Und die haben auch gesagt, Jesus, meine Mama gehört dir. Und ich weiß nicht genau die Worte, aber so kindlich halt, und es soll jetzt heil werden. Und wir haben immer wieder weiter dafür gebetet, über 2, 3, 4 Wochen, und haben eben das gesalbt und Öl drauf gemacht und haben gesagt, und es geht weg. Und wir haben das Ding verflucht und haben Leben da auf die Haut ausgesprochen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte gar keinen Glaube. Dadurch, dass ich schon diese Muttermale vorher, vor Jahren rausgeschnitten haben lassen, ich habe einfach keinen Glauben gehabt. Aber ich wollte zum Arzt gehen und ich habe gespürt, ich kann das nicht machen. Meine Kinder haben jetzt dafür gebetet. Und was für Zeugnis ist das, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und es rausschneiden lasse, nachdem sie dafür gebetet haben? Und innerlich hatte ich echt auch Angst, aber ich habe es Gott abgegeben. Und nach ein paar Wochen, wie lange war das? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, du hast es zuerst gemerkt, habe ich gesagt, hey, das Ding ist weg. Also das wurde irgendwie kleiner. Und wenn ich euch jetzt im Sommer wäre und ich so einen Spaghetti-Träger-Top hätte, dann könnte ich euch das zeigen. Da ist einfach nur noch ein kleiner brauner Punkt. Wie so eine ganz normale Muttermal. Ist weggegangen. Und das ist echt dieses, unsere Körper salben und unter die Herrschaft Gottes stellen und dran zu bleiben.
Kannst fast hier oben bleiben schon. Genau. Das nächste hier hängt fast damit auch ein bisschen zusammen. Es ist ein großer Bereich extra Frage, ob eine dämonische Bindung dahinter steckt. Das kann auch sein. Wir sehen das in der Bibel oftmals, dass Jesus geheilt hat und dabei auch eben Befreiung geschehen ist. Und da wie ein Geist der Krankheit auch dahinter steckt, das muss nicht sein, um das nochmal klar zu sagen. Nicht jede Krankheit hat einen Geist und nicht für jede Krankheit musst du was austreiben sozusagen. Aber das kann der Fall sein und das kann durch so eine Befreiung auch passieren. Ich lese es kurz vor, dann haben wir noch gleich ein Beispiel dazu. Und sie, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank macht, und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frei, Frau, sei frei von deiner Krankheit, und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Also auch da kann durch Befreiung Heilung kommen, und wir sehen das in der Bibel oft. Ich habe das persönlich als sehr hilfreich erlebt, auch so ein Absagegebet zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kann sehr einschneidend auch sein für so einen Heilungsprozess. All den Einfluss der Finsternis, auch von der Generation und so weiter her, zu brechen. Wichtig ist es da, nicht stehen zu bleiben, nicht ständig zurückzugucken und in der Vergangenheit zu leben, sondern nach vorne zu schauen. Aber so ein Schnitt mit dem, was da war, zu machen, der kann sehr hilfreich sein. Und man sieht es eigentlich auch in der Bibel, dass da immer wieder, wenn Menschen so zu Gott gekommen sind, ein solcher Schnitt vollzogen worden ist und das auch bewusst artikuliert worden ist. Vielleicht so aus der Praxis ein kurzes Beispiel. Auch hier wieder Sarah, sie hält für die Beispiele einfach hin.
He teaches, I preach. Also, ich muss kurz überlegen, wann das jetzt war. Ja, ungefähr 2 Jahre her hatte ich eine Magenschleimhautentzündung, die auch über Monate hinging. Und ich habe schon meine ganze Ernährung umgestellt gehabt. Kein Kaffee, das war ganz schlimm. Nichts Süßes, das war auch noch schlimmer. Und nur noch so schonkostmäßig Reis. Aber es wurde einfach nicht besser. Und ich habe gespürt, da steckt was Geistliches dahinter. Aber ich habe auch irgendwie nichts gewusst, was es war. Und an einem Abend, wo wir Lobpreis gemacht haben, normalerweise kamen da mehrere Leute, aber an dem Abend waren es nur 2. Und wir hatten eine sehr, sehr intensive Lobpreiszeit. Und ganz zum Schluss, als dieser Lobpreis vorbei war, habe ich diese 2 Personen kurz erwähnt. Hey, wenn ihr dran denkt, könnt ihr gerne für mich beten. Ich kann schon echt, also ich hatte schon 5 Kilo abgenommen und ich kann einfach nicht normal essen und es tut mir nicht gut. Und dann haben die gleich gesagt, komm, wir beten jetzt. Und die Frau hatte dann den Eindruck für mich, dass das wie so ein Dämon zwischen mir und meinem Sohn steht. Und als sie das gesagt hat, habe ich geflennt. Also das war echt, es kam über mich. Ich habe nur noch geweint, so einen tiefen Weinen innerlich, weil ich wusste, das stimmt. Seit Wochen, Monate hatte ich, da unsere Beziehung zwischen mir und mein Sohn war wie kaputt. Da war so eine Respektlosigkeit von ihm gegenüber mich. Und da war einfach irgendwas, was nicht gestimmt hat. Und es hat mich so fertig gemacht und mich so runtergezogen, dass das auf meinen Magen sich bemerkbar gemacht hat. Aber ich hatte das irgendwie nicht verbunden miteinander. Und als sie das dann gesagt hat, dass da wie so ein Dämon steht zwischen mir und meinem Sohn, dann plötzlich war das mir klar. Und dann hat sie einfach gebetet. Und der Mann hatte dann auch noch gebetet, einfach für Gleichgewicht zwischen meinen Hormonen. Und ich weiß gar nicht alles, was sie gebetet haben. Ich habe nur noch geweint. Auf jeden Fall lag ich da auf dem Boden, habe echt so einen Schmerz losgelassen. Und als wir fertig waren, sind wir hoch zu unserer Wohnung. Und dann haben wir noch für Josia gebetet und haben ihm gesalbt und haben einfach Wiederherstellung ausgesprochen zwischen ihm und mir. Und ich habe gespürt, da war irgendwas weg. Also ich habe echt einfach gespürt, irgendwas hat sich geändert. Und am nächsten Tag, mein Sohn war ganz anders. Also der war wie der alte Josia, ganz liebevoll. Mama, kann ich dir das tragen? Kann ich dir helfen beim Kochen? Also echt so, wie er eigentlich ist. Und morgens, als ich aufgestanden bin, habe ich gemerkt, eben mein Magen, der hat sich ganz anders angefühlt. Ich hole mir jetzt einen Kaffee und ein dickes Stück Torte und esse das jetzt. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin zum Bäcker, habe mir da der leckerste große Stück Kuchen rausgeholt oder Torte, so mit richtig viel Sahne, und habe das dann gegessen und hatte keine Beschwerden. Ab dem Zeitpunkt war es auch weg. Gott sei Dank, ja. Ihr seht, ich habe eher mit Krankheiten zu kämpfen als mein Mann. Der ist immer irgendwie kerngesund. Ja, ja.
Ich denke, wir machen jetzt bei dem Punkt dann Schluss und setzen dann einfach fort nach der Mittagspause. Das 6. hier, wie empfängst du Heilung oder wie kannst du Heilung empfangen, ist einfach das Wort Gottes zu proklamieren. Hat diesen Vers, Sprüche 3, Vers 8 schon. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Sprüche 18, 21, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. da glaube ich, spielen unsere Worte eine große Rolle, indem wir nicht die negative Situation aussprechen oder formulieren oder uns das nur zu eigen machen, sondern die Wahrheiten des Wortes Gottes aussprechen, schaffen wir wie einen Raum, in dem Heilung angezogen wird. Es ist interessant, dass da das Aussprechen eine Rolle spielt. Es reicht offensichtlich nicht nur aus, hier das zu denken, sondern dass du bist eingeladen, das auch auszusprechen und das zu artikulieren. Es gibt inzwischen in der Neurologie, in der Hirnforschung ganz interessante Erkenntnisse über das Denken und auch über das Reden. Und man kann inzwischen medizinisch nachweisen, dass, bleiben wir mal beim Denken, negatives Denken wie Gift für deinen Körper ist. Und sich in deinen Synapsen da etwas, in deinen Nervenbahnen da etwas wie ablegt, was deinem Körper wie vergiftet. Anders, wenn du positiv denkst, wenn du Wahres aussprichst, wenn du die Wahrheiten Gottes aussprichst, denkst und verinnerlichst, dann ist das wie, als ob dein Körper sich da wohlfühlt und zu einer gewissen Gesundung und Entfaltung kommt. Eine Dr. Caroline Leaf hat da Bücher dazu geschrieben, Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet? Und noch einige andere, die da ganz interessant auch für euch vielleicht zum Lesen sind. Wenn ihr jetzt, was Bibeltexte und Worte angeht, die ihr beten und aussprechen könnt, was haben wollt, da gibt es zum Beispiel auch von Christoph Hesselbart ganz gutes Material. Die Monika Flach hat ein ganz dickes Buch über Bibelstellen, die du proklamieren kannst für Körper, Seele, Geist. Ich habe dieses kleine Heftchen hier. Lasst euch da inspirieren, die Wahrheiten des Wortes Gottes auszusprechen und auch durch euer Reden und Proklamieren Krankheit wie wegzuweisen und die Heilung wie anzuziehen. Das ist, glaube ich, etwas, was auch zur Heilung beitragen kann und was Heilung begünstigt, wenn wir diese Worte immer wieder aussprechen. Das ist jetzt nicht direkt ein Heilungszeugnis in dem Sinne, aber vielleicht da von meiner Seite aus kurz ein Zeugnis. Ich bete jeden Tag gewisse Psalmen, die mir Gott so aufs Herz gelegt hat. Und ihr müsst mal meine Frau fragen, wenn es mir mal nicht so gut geht oder ich mal schlecht drauf bin, dann fragt sie, hast du deine Psalmen schon gebetet? Und wenn ich dann sage, nein, dann sagt sie, jetzt geh erstmal und bete deine Psalmen. Weil sie weiß, das macht was mit mir. Wenn ich da so eintauche in die Wahrheiten des Wortes Gottes, ich bin danach ja manchmal wirklich wie ein anderer Mensch. Weiß auch, dass die Kraft, die auch ich persönlich so für mich habe, aus diesem Tanken der Wahrheiten des Wortes Gottes herkommt. Ich wäre von mir aus, von meiner Persönlichkeit aus, ihr glaubt es vielleicht jetzt gar nicht, ich bin jetzt so ein Typ, der hier vorne steht und groß redet. Ja, ich bin eigentlich jemand, der die Decke gerne über den Kopf zieht und der sich verkriecht. Und ich weiß, das liegt in meiner Persönlichkeit drin, aber das ist nicht das, was mich bestimmt. Das, was mich bestimmt, ist die Wahrheit des Wortes und in die tauche ich ein und dann fühle ich mich in so einem Umfeld auch wohl und kann da leben und weiß, das ist eigentlich auch mein Platz und meine Bestimmung. Aber ich weiß ganz genau, das hat mit mir und meinen Gaben und dem, was ich kann, gar nichts zu tun. So viel vielleicht dazu mal. Wir machen an den letzten drei dann nach der Pause weiter, haben jetzt bis um 14 Uhr Mittagspause und dann schließen wir das ab. Willst du noch? Mal weiter. Bin mal gespannt, wie der weitere Verlauf wird, wenn jetzt hier auch in dieser Form Gott auch da ist und sich zeigt. Das ist eine große Ermutigung. Ich glaube, Gott will heute Abend echt was freisetzen und ich glaube, dass er das in einer ganz großen Leichtigkeit tun will und tun wird und dass wir da einfach mit dabei sein dürfen und vielleicht selber überrascht sind, was Gott da macht, weil es eben ja letztlich nicht an uns liegt, sondern an ihm und bin da selber mal ganz gespannt. Wir werden zum Abschluss jetzt der Lehre noch mal ein bisschen auch auf den Abend eingehen. Der ist ja dann offen auch für andere, die kommen, und wir werden da eben Segnungsgebet anbieten und da auch noch mal kurz drauf eingehen, wie das Ganze ablaufen soll und könnte. Aber ich möchte gern noch mal fortsetzen und die Lehre 2 zum Abschluss führen. Wie empfange ich Heilung? Und dann zur dritten Lehre kommen. Da geht es um die Frage, wie bete ich für Kranke um Heilung. Genau, so viel mal dazu. Wir werden mal schauen, auch wir haben noch eine Sache, die wir auch einbringen wollen, die werden wir dann wahrscheinlich da dazwischen nehmen. Ich mache einfach nahtlos weiter an dem Punkt, wie empfängst du Heilung? Wir haben da von Gottes Teil gesprochen, dass am Opfer, durch das Rettungswerk Jesu am Kreuz vollbracht ist, dass der Teil Gottes abgeschlossen ist und wir, so sagt die Bibel, in seinen Wunden geheilt sind. Das heißt, eigentlich Gott uns diese Heilung schon gegeben hat und wir sie nur wie auspacken müssen, wie ergreifen müssen. Und dass das alles eben in unserem Geist eine Realität ist und wir jetzt eingeladen sind, das unser ganzes Leben durchdringen zu lassen. Und dann haben wir davon gesprochen, dass unser Teil der ist, uns mit dem, was Gott getan hat, eins zu machen und einzuklinken in das, was da tut. Und haben dann von 10 Punkten mal gesprochen, die wir auch machen können, um Heilung zu manifestieren. Und da sind wir jetzt beim 7. Und ich gehe die restlichen 4, die jetzt noch kommen, relativ zügig auch durch. Auch hier nochmal, das ist keine abschließende, vollständige Auflistung, das ist auch keine Reihenfolge und keine Bedingung für Heilung. Das ist nur mein mich bei Gottes Werk mit einklinken. Mich in dem einklinken, was Gott mir in Jesus zur Verfügung steht. Und weil Gott mich eben auch als ein Gegenüber betrachtet, das einen eigenen Willen hat und eine Freiheit der Entscheidung hat, will Gott, dass ich mich damit einklinke. Und deswegen sind solche eigenen Schritte manchmal ganz wichtig und auch notwendig, dass Heilung geschieht, weil das wie der Türöffner ist, durch die Heilung kommt. Ein 7. Schritt, hier danke Gott für die Heilung. Paulus sagt in Epheser 5,20, sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe euch vorhin schon von dem Colin Urquhart erzählt, der Gott für seine Heilung gedankt hat, auch wo er sie noch nicht manifest gesehen hat. Und das für ihn ein Weg war, auch dann für sich Heilung zu empfangen und auch Heilung zu erleben. Nochmal dieses Danken, dass Gott geheilt hat, heißt nicht, die Situation zu ignorieren, das heißt nicht, etwas zu verleugnen, was da ist, sondern das heißt nur, du nimmst nicht nur deine Realität wahr, sondern du nimmst auch die Realität Gottes wahr. Und du sagst, weißt du was, trotz meiner Gefühle und trotz meines körperlichen Empfindens stelle ich die Realität Gottes über meine Realität und sage, das, was Gott über mich sagt, ist letztlich entscheidend. Und ich möchte mich da hineinbewegen, dass diese Realität auch meine Realität wird. Und dieses Gott danken für die Heilung ist was ganz Kraftvolles, weil das wie die Heilung beschleunigt. Das ist wie was, wo das, was Gott eben vollbracht hat, schon in deinen Geist gelegt hat, dadurch wie rauskommt und wie freigesetzt wird. Es gibt im Neuen Testament eine ganz interessante Begebenheit, wo Jesus die 10 kranken Lepra-Menschen heilt. Und von diesen 10 kommt einer zurück und bedankt sich bei ihm. Und Jesus sagt dann noch so zu ihm, waren da nicht 9 andere, die auch noch geheilt worden sind? Wo sind sie? Wo sind die? Und die sind einfach nicht gekommen. Und dann heißt es, als dieser Lepra-Kranke von Jesus wegging, da wurde er ganz gesund. Und man kann das, ich sag mal, so verstehen und so auslegen, so sehe ich das, so würde ich das deuten, habe ich das auch immer wieder gehört, ist, dass die anderen 10, die anderen 9, die wurden praktisch geheilt im Sinne von, der Lepra hat aufgehört. Ja, da waren die Finger waren vielleicht verstümmelt und die Füße waren vielleicht verstümmelt und sie hatten auch noch Narben an der Haut. Und dieser eine, der zurückkam, da sagt die Bibel explizit, dass er ganz wiederhergestellt worden ist. Und ich glaube, dass bei dem nicht nur der Lepra aufgehört hat, sondern dass das, was da wie kaputt gemacht worden ist durch den Lepra, wieder zurückgegangen ist. Da sind wieder Finger gewachsen, da sind wieder Fußzehen gewachsen, da ist die Haut wieder ganz, ganz hergestellt worden. Und das, weil er zu Jesus gekommen ist und Danke gesagt hat. Also im Danken liegt da eine ganz große Kraft auch für ganzheitliche Heilung und Wiederherstellung. Dann eine weitere Sache, die auch zur Heilung beitragen kann und Heilung manifestieren kann, ist das Abendmahl. Jesus sagt in Johannes 6, 54 und 55, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Das Abendmahl ist so in unserem evangelischen Kontext eher auch was, was man so ab und zu mal macht und was vor allem ein Erinnerungsmahl ist. Wir erinnern uns an das, was Jesus damals am Kreuz getan hat und wir empfangen dadurch auch neu Vergebung unserer Schuld. Das steckt im Abendmahl drin, aber im Abendmahl steckt noch viel mehr drin. Im Abendmahl ist das ganze Erlösungswerk drin. Und dadurch, dass das auch etwas dinglich Sichtbares ist, was du da zu dir nimmst, wo Jesus sagt, ich gebe dich mir in Brot und Wein, ist das etwas, was wie unmittelbar auch in deinen Körper hineingeht, natürlich, und damit auch Heilung bewirken kann. Es gibt in der Kirchengeschichte, gerade im katholischen Kontext, zig Heilungszeugnisse durch Leute, die regelmäßig das Abendmahl genommen haben. Und da steckt echt eine Kraft drin, die man einfach auch neu sich aneignen kann, neu entdecken kann, regelmäßig das Abendmahl zu nehmen. Wir machen das bei uns in der Familie auch in einem relativ unkomplizierten Rahmen immer wieder mal, dass wir mit unseren Kindern das Abendmahl nehmen, so ganz ungezwungen und natürlich, ohne da jetzt groß eine Liturgie oder sowas zu feiern. Aber wir glauben, dass da Kraft drin steckt, die mit Schutz, mit Heil, mit Heilung auch verbunden ist. Und erleben dadurch, dass Gott einfach auch ja wie so ein Schutzwall um uns ist. Wie gesagt, im katholischen Kontext gibt es ganz viele Zeugnisse von Menschen, die Heilung erlebt haben, dadurch, dass sie das Abendmahl regelmäßig genommen haben. Ich will jetzt gar aufgrund der Zeit gar nicht auf einzelnes Zeugnis eingehen, aber im Abendmahl steckt da eine ganz ganz starke Kraft drin und wir können uns da auch immer wieder einladen lassen, Jesus in dieser Form zu begegnen. Dann das Vorletzte ist das Gebet der Ältesten. Auch da spricht die Bibel von, dass wir die Ältesten in Anspruch nehmen sollen und rufen sollen und dass dieses Gebet eine besondere Kraft hat. Ich habe euch jetzt hier diesen ganzen Absatz aus Jakobus 5 mal rausgeschrieben. Und möchte den jetzt gar nicht so als solches vorlesen. Ihr kennt diese Stelle, vielleicht Jakobus 5, 14 bis 16, wo Jakobus eben aufruft, dass wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen und die sollen über ihn beten. Vielleicht da nur zwei Anmerkungen kurz dazu und dann ein Beispiel. Das Gebet der Ältesten ist jetzt kein Ersatz für dein Gebet. Du selber, da kommen wir gleich nachher dazu. Du selber hast als Gläubiger Autorität und Vollmacht, Heilung in Anspruch zu nehmen und für dich zu glauben und das sogar für andere zu machen. Da brauchst du keine Salbung zum Ältesten und da brauchst du auch keine Ältesten. Vom theologischen Kontext her geht es bei diesem Gebet der Ältesten um ganz, ganz gravierende Notsituationen, wo Menschen wie todkrank sind und durch das Gebet der Ältesten etwas an Heilung freigesetzt wird, was vorher nicht so passiert ist. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wo wir das jetzt gerade vor kurzem erlebt haben. Silva hat das schon mal ein bisschen anklingen lassen. Wir haben eine gute Freundin, ein Ehepaar, mit dem wir befreundet sind, die wohnen gar nicht weit weg von hier. Ich mache immer wieder mal Lobpreis mit ihm zusammen. Und wir waren vor 2,5 Jahren, ist es jetzt her, im Thomashof bei der Konferenz von Keith Warrington. Der war damals, glaube ich, da. Mit Walter Penzhorns Dienst. Und da waren die beiden mit dabei und haben mit Lobpreis gemacht. Wir waren da engagiert und hatten eine ganz tolle und gesegnete Zeit. Und am Ostermontag muss es gewesen sein, die Konferenz war am Sonntag fertig, die beiden haben einen Ausflug gemacht, sind spazieren gefahren mit dem Fahrrad. Und es war eben etwas nass und auch noch regnerisch. Und dann ist sie in der Kurve ausgerutscht und hatte keinen Fahrradhelm an und ist ganz, ganz blöd auf ihren Kopf gefallen. Und die musste mit dem Hubschrauber geholt werden, ist in die Klinik geflogen worden. Und in der Klinik haben sie gesehen, dass das Hirn so in Mitleidenschaft gezogen ist und so anschwillt, dass sie nicht wussten, was sollen sie machen. Dann haben sie die Schädeldecke zum Teil abgenommen, damit das Hirn Platz hatte, um mit der Schwellung irgendwie klarzukommen. Und dann ging das so eine Woche, wo sie nicht wussten, schafft sie es oder schafft sie es nicht. Ist da genügend Platz oder ist da nicht genügend Platz? Und dann war nach einer Woche klar, die Schwellung geht weiter und sie müssen eigentlich noch mehr aus dieser Schädeldecke vom Schädel entfernen. Und das war aber dann schon an dem Punkt, wo sie gesagt haben, also das ist schon so kritisch, dass man nicht weiß, ist das überhaupt machbar und kann man das überhaupt machen. Und in der Situation hat dieser Freund gesagt, alle bei Ihnen in der Gemeinde, Leute, ihr müsst alle kommen und beten. Und dann hat er besonders die Ältesten gerufen, dann sind sie zusammen mit den Ältesten da ins Krankenhaus und haben für seine Frau da gebetet mit den Ältesten. Und er sagt, sie waren da in dem Zimmer und haben für seine Frau gebetet und mit den Ältesten da die Heilung ausgesprochen und haben geglaubt, Gott, du machst da was und du brichst da jetzt ein und du kommst da rein. Und ich weiß, er hat dann zwei Tage später uns eine Nachricht geschrieben, die Schwellung hat abgenommen. Es geht zurück. Und dann war das trotzdem weiter sehr kritisch. Die Frau war, ich kann es euch nicht genau sagen, einige Monate im Koma gelegen, ganz schwer eben dieser Unfall. So ein bisschen vergleichbar mit dem, was der Michael Schumacher da hat. Ja, also nicht ansprechbar und auch von der Prognose her, wo man nicht wusste, wie wird die mal wieder werden. Ja, und so ging das einige Monate, wo es sehr kritisch war. Und dann hat sich diese Schwellung aber komplett zurückgebildet. Der Heilungsprozess hat eingesetzt. Man hat dann diese Schädelplatte, vom Schädel, was man da weggemacht hatte, das hat man wieder eingesetzt. Und die Ärzte haben ihr prognostiziert, also das wird Jahre dauern, bis sie wieder normal laufen und normal gehen und sich normal bewegen kann. Und dann kam sie zum Überraschen der Ärzte relativ schnell dann aus dem Krankenhaus raus, ist in einer Reha-Klinik gewesen, ich glaube in Langsteinbach war sie. Und das war für alle, die dort waren und die für sie, die sie betreut haben, das war unglaublich, wie sie Fortschritt gemacht hat und wie schnell sich Heilung und Besserung bei ihr gezeigt hat. Die haben dann eben so einen Helm angefertigt, wo sie entsprechend auch laufen konnte. Und sie lief dann hat angefangen, ihre Hände wieder zu bewegen. Und es ging alles so schnell, dass sie nach einem Jahr wieder zurück war. Und man hat außer den kurzen Haaren, die sie hatte, eigentlich nicht gesehen, dass sie noch vor einem Jahr so todkrank da im Krankenhaus gelegen war und eigentlich am Rande des Todes stand. Das ist eine gute Freundin, die Nelly. Wenn sie da wäre, dann wird sie euch das noch viel anschaulicher erzählen können. Aber das ist ein Zeugnis, wo wir erlebt haben, dass dieses Gebet der Ältesten auch dran ist und wichtig ist und wirkt und wodurch Gott auch Heilungsprozesse freisetzt, die ganz hilfreich und wichtig sind. Ich gehe da nur so schnell drüber, das will ich gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ihr habt die Folien und könnt es dann nachlesen. Ich bin da ein bisschen eingegangen auf dieses Gebet der Ältesten aus Jakobus 5. Steht auf den Folien. Ich habe das jetzt nur kurz zusammengefasst, weil es mir darum nicht geht. Jetzt genau. So, der letzte Punkt hierzu, wie Heilung sich zeigt und Heilung auch manifest wird, ist einfach das Simple und Banale: dranbleiben, nicht aufgeben. Heilung ist auch bei Jesus und auch in der Bibel nicht nur spontan und komplett, sondern manchmal ein Prozess. Und wir erleben das vielfach, dass Heilung ein Prozess ist, dass Heilung sich nicht schlagartig und automatisch zeigt. Und ich möchte nur kurz auf eine Begebenheit hier eingehen aus dem Neuen Testament, wo bei Jesus das zu sehen ist, dass er zweimal für jemand gebetet hat und dann erst sich die Heilung vollständig gezeigt hat, was uns einfach auch eine Hilfe und eine Ermutigung sein kann. Das ist in Markus 8 in Bethsaida, da heißt es, und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Also die Sicht war noch nicht so ganz klar, war noch was verschwommen. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Also hier sehen wir, da ist selbst bei Jesus die Situation, dass Heilung nicht gleich da ist, sondern dass er zweimal betet. Das ist eine große Ermutigung für uns. Wenn bei Jesus das der Fall war, Mensch, dann dürfen wir auch 2, 3, 4 Mal beten und im Glauben, dass er wirkt, einfach da dranbleiben. Heilung kann eben auch ein Prozess sein und da ist es einfach immer wieder gut, Ermutigung auch solchen, die da drinstehen, auszusprechen und zu erleben, dass Gott da was macht. Ich habe euch am Anfang erzählt, ich komme aus dem Kontext, in dem Heilung nicht normal war. Und diejenige bei uns in der Familie, die sich danach mehr ausgestreckt hat, war meine Mama. Die hat das Gefühl gehabt, das kann nicht nur dabei bleiben. So nach dem Motto, das gibt's halt heute nicht mehr und man muss sich damit abfinden. Meine Mutter hat verschiedene, vor allem Hautkrankheiten, und die hat eine Sehnsucht entwickelt, Gott da kennenzulernen und ihn zu suchen und zu fragen, Gott, willst du mich da heilen? Und eine der Krankheiten, die meine Mutter hatte, ist ein rheumatischer Arthritis, vor allem an den Händen. Das hat sich schon relativ früh bei ihr so abgezeichnet, dass sie einfach die Finger nicht mehr so bewegen konnte und dass sie vor allem, wenn es kalt wurde, nicht mehr so eine Beweglichkeit in den Fingern hatte. Und dann so vor 15 Jahren wurde das immer, immer schwieriger. Sie konnte zum Beispiel keine Schere mehr mit ihren Fingern bedienen. Sie konnte keine filigranen Sachen mehr mit ihren Fingern machen. Und es schien so in die Richtung zu gehen, als ob das alles irgendwie verkrampft. Wir haben dann so spezielle Scheren gekauft und spezielle Messer, mit denen dann doch noch irgendwas geschnitten werden konnte. Aber meine Mutter ist immer dran geblieben und hat gesagt, Gott, ich glaube, dass du das anrührst. Und dann sie war regelmäßig beim Arzt und zur Untersuchung, und dann war sie das eine Mal bei dem Arzt und dann sagt der Arzt, die Werte gehen zurück. Da scheint sich irgendwas zurückzubilden, und das ist eigentlich nicht normal. Ja? Wenn du sowas hast, dann geht es eher in die andere Richtung, höchstens es stoppt da, wo du bist, aber es wird nicht besser. Und der Arzt, der konnte das gar nicht glauben, dass das offensichtlich selbst eben von den Werten her zurückgeht. Und meine Mutter, die ist da so eine ganz so eine ganz gläubige, gute Frau, die dann gesagt hat, ich habe immer wieder dafür gebetet und ich glaube, dass das gut wird. Und so ging das noch für ein paar Monate. Und als sie dann das nächste Mal bei dieser Untersuchung war, war nichts mehr an den Händen zu sehen. Meine Mutter kann heute ihre Finger wieder ganz normal bewegen und da ist nichts mehr von dieser rheumatischen Arthritis zu finden und zu spüren. Und das war ein langer Prozess, wo Heilung sich ganz unspektakulär, ganz ohne irgendwelche großen Gebete oder so, sich einfach durch ihren treuen Glauben abgezeichnet haben und sich da was entwickelt hat. Es gibt andere Bereiche, wo sie auch um Heilung betet und wir um Heilung beten und da bisher sich nichts getan hat. Aber in dem Punkt haben wir da definitiv Heilung erlebt. Ich gehe die 10 Punkte nochmal kurz durch. 10 Schritte oder 10 Punkte, um Heilung zu empfangen. Verbringe Zeit in der Gegenwart Gottes. Nimm die Heilung im Glauben an. Bitte um ein Wort der Erkenntnis. Stelle deinen Körper unter die Herrschaft Gottes. Frage, ob eine dämonische Bindung dahinter steckt. Proklamiere das Wort Gottes über die Krankheit. Danke Gott für die Heilung. Empfange regelmäßig das Abendmahl. Nimm gegebenenfalls das Gebet der Ältesten in Anspruch. Bleibe dran. So, das waren mal so ein paar ganz praktische Punkte. Wie können wir uns einklinken in das, was Jesus getan hat und ein Stück weit eins mit dem werden? Ihr kennt alle die Situation, dass trotzdem, dass wir uns mit bestem Gewissen und Willen einklinken, sich keine Heilung zeigt. Wir haben das zigfach selber erlebt. Und ich sag mal so, selbst die Großen im Bereich Heilung, wie zum Beispiel Smith Wigglesworth oder John Wimber oder sonstige Leute, die haben erlebt, dass Menschen gestorben sind, obwohl sie geglaubt haben. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich möchte es nur einfach anerkennen, dass das passiert und dass solche Situationen immer wieder da sind. Zwei Dinge, die für mich da ein gewisser Trost oder eine gewisse Entlastung sind. Zum einen das Bewusstsein, ich bin als Beter nicht dafür verantwortlich, dass sich da was tut. Es ist Jesus, der wirkt. Ja, und wenn ich für jemanden bete und ihm Heilung zuspreche, dann ist es Gott, der wirkt und er gebraucht mich einfach, aber ich bin nicht verantwortlich dafür, dass jemand gesund wird. Und das andere ist einfach so das Bewusstsein, Gott ist einfach größer. Er sieht den größeren Rahmen, er steht über Raum und Zeit. Und was für mich jetzt gerade so unlogisch und so falsch sich anfühlt, das hat vielleicht in ewiger Perspektive nochmal eine ganz andere, da habe ich ein ganz anderes Verständnis für. Und manchmal haben wir vielleicht auch aufgrund unserer menschlichen Sichtweise und Wahrnehmung sind wir gar nicht in der Lage, die Gedanken, die Gott hat, auch wirklich zu begreifen. Das ist vielleicht nur eine oberflächliche oder nur eine unzufriedenstellende Antwort, aber mir hilft es immer wieder zu wissen, okay Gott, du bist da oben, du hast gesagt, du heilst, du hast gesagt, du willst heilen, du willst es auch jetzt machen und du willst es immer machen, ich glaube dir das. Und warum das nicht immer passiert, ich weiß es nicht. Aber ich vertraue dir, dass du trotzdem gut bist und dass du all die Fragen, die ich gerade diesbezüglich habe, auch mir irgendwann beantworten wirst. Wir haben selber in unserer Familie da auch Tragisches erlebt, obwohl wir gebetet haben für Heilung. Von daher spreche ich da jetzt nicht so einfach über Dinge, die nicht auch selber erlebt und erfahren sind, aber wir dürfen uns immer wieder an Gott festhalten und auf das, was er gesagt hat, berufen. So viel vielleicht mal zu dem Thema, wie empfängst du Heilung? Wir haben also gesehen, da ist der Teil Gottes und da ist der Teil von uns und wir dürfen uns einklinken, um Heilung von Gott zu empfangen, das, was er eigentlich schon getan hat. Ich würde gerne jetzt zur dritten Lehre gehen, aber zwei Sachen da noch kurz einschieben. Und zwar zum einen gab es jetzt noch gar nicht die Möglichkeit für Fragen. Ich würde euch einfach, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, was bisher gesagt worden ist oder zu dem, was noch gesagt wird, dass ihr die euch aufschreibt und dass wir da nachher nochmal kurz drauf eingehen. Also da sollten wir durchaus drauf eingehen, nur vielleicht jetzt nicht gerade, aber dass wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es euch auf. Wir nehmen uns zum Abschluss da noch mal ein bisschen Zeit um zu schauen, wie können wir da auch noch auf Fragen eingehen. Dann würde ich aber, bevor ich jetzt die dritte Lehre mache, noch gerne den Markus kurz nach vorne bitten. Einfach einen kurzen von dem, was er erlebt hat mit vielen anderen, jetzt gerade die letzten Wochen, wo Gott offensichtlich etwas freisetzen will, was mit Heilung zu tun hat und hier sich irgendwo in unserer Region niederschlagen soll. Ich war selber sehr berührt, als er mir das die letzten Wochen erzählt hat und dachte, das ist auch wichtig und gut, wenn ihr das wisst, vielleicht klingt das auch bei euch irgendwie an und Gott macht da was, was auch mit euch zu tun hat.
Vielen Dank, Marco. Ja, mein Name ist Markus Reich, ich komme aus Weilheim-Teck und ich habe das Vorrecht, wie die Ulrike auch, beim Walter Penzhorn mit dem prophetischen Dienst mitzudienen. Und ich will euch das jetzt mal ein bisschen so erzählen, was sich da so zugetragen hat. Das war vor etwa gut 2 Monate, da hat der Walter Penzhorn seinen Freund Paul Beaven aus Südafrika hierher eingeladen, damit wir im Mitarbeiterteam neuer Input bekommen können, neues erleben dürfen. Und dieser Paul Beaven hat uns dann ein Wochenende lang auf der Nordalp gedient. Der Paul ist ein Mann, der sehr stark in die unsichtbare Welt schauen kann. Also er sieht wirklich, was da abgeht. Er sieht auch die Engel und was das Ungewöhnliche ist, er kann auch mit Engel kommunizieren. Er hat nebendran noch eine ganz große prophetische Gabe, hat uns prophetisch gedient und vor allem, er kann Gottes Kraft übertragen. Das heißt, diese Impartation, wenn er jemand die Hände auflegt, dann fließt die Kraft Gottes direkt durch ihn durch, in die Person und das war wirklich ein sehr erfüllendes Wochenende. Wir haben das sehr genossen. Ich kam dann ganz erfüllt von diesem Wochenende heim und am Montag drauf war nochmal ein Abend von der Silvia Hartler, die auch die prophetische Übungsgruppe, die ich auch im Team geleitet hat und die hat auch nochmal den Paul in diese Gruppe eingeladen. Ich habe erst überlegt, soll ich überhaupt hin, aber da einige von meinem Hauskreis auch in die Gruppe gegangen sind, bin ich also völlig entspannt in diesen Abend gegangen und habe das wirklich so genossen, wie er den Leuten gedient hat, wie die Leute sich wirklich erfüllen ließen mit dem Heiligen Geist. Und dann war der Abend fast rum und dann guckt der Paul mal ganz fragend in die Runde und sagt, jetzt habe ich euch gedient, jetzt müsst ihr mir helfen. Und zwar hat er gesagt, ich nehme hier wahr, es ist hier ein Engel reingekommen, das wäre jetzt nichts Besonderes, das sieht er öfters, die Ulrike hat ja auch vorher Engel schon gesehen, aber an diesem Engel ist was ganz Ungewöhnliches. Dieser Engel hat den Eindruck, als ob der schon lange, lange Zeit hier war, ganz konkret hat er das benannt, zwischen 18 und 1900 und hat uns dann gefragt, er hat gesagt, ich bin Südafrikaner, was soll ich da dazu sagen? Ich kenne eure Gegend hier nicht. Weiß jemand irgendwas von diesem Heilungsdienst, hat er konkret benannt, der zwischen 1800 und 1900 hier in der Gegend, aber nicht nur lokal, sondern eigentlich überregional war? War da jemand, wo da gewirkt hat? Genau. Und es ist relativ bekannt. Es gab 19. Jahrhundert einen Pfarrer, der heißt Christoph Blumhardt. Und dieser Christoph Blumhardt hat gar nicht so arg weit von hier in Möttlingen hat er gelebt. Dieser Pfarrer man muss das einfach aus der Zeit raus sehen. Also er ist 1805 geboren und hat bis 1880 gelebt. Und er hat, als er sein Vikariat zu Ende gehabt hat, seine erste Anstellung in Möttlingen bekommen. Und da war einfach eine Frau, die dämonisch so stark belastet war, dass er war ein sehr menschenzugewandter Pfarrer. Und die Leute haben ihn dann gebeten, Herr Pfarrer, können Sie etwas tun? Und dann hat er, ein guter Pietist, man muss dazu sagen, es gab damals noch, die Geistesgabe war zu der Zeit noch nicht ausgeschüttet. Also es war wirklich ein ganz bodenständischer, pietistischer Pfarrer, der dann einfach gewusst hat, jawohl, da stelle ich mich drauf auf Jesu Zusage und hat angefangen zu beten für die Frau. Und nicht nur er allein, auch sein Kirchengemeinderat, er hat viele Leute eingespannt da dazu, hat dann 2 Jahre lang einen Gebetskampf geführt mit richtige dämonische Auswirkungen von dieser Frau. Also das war wirklich wie ein Horrorerlebnis, also nicht wie ein Horrorfilm, es ist eine reelle Horrorstory gewesen mit Happy End. Und nach 2 Jahren hat die Frau, die Gottliebin von Ditus, hat die Kaiser gesagt, Jesus ist Sieger, und dann sind diese Dämonen ausgefahren und sie war geheilt. So weit, so gut. Aber 2 Wochen später, nach dieser Begegnung, ist in Mödlingen Erweckung losgebrochen. Das heißt, er war ein Pfarrer, wie jeder andere Pfarrer auch. Aber das hat die Leute angezogen, das hat die nicht kalt gelassen. Die Leute sind gekommen, wollten beichten, wollten Buße tun. Und dann brach der Erweckung los. Ganz Mödlingen wurde eigentlich erfüllt. Man sieht die Liebezeller Mission, das ist noch so im Prinzip, was bis in die heutige Zeit wirkt, weil da einfach so viele Leute zum Glauben gekommen sind. Und ja, da kamen dann 5.000-7.000 Leute in Gottesdienst. Die kamen von ganzen Filderer bis Mödlingen, vom ganzen Schwarzwald. Und es ist da echt was los gewesen. Blumhardt hatte dann leider auch viele Neider, auch seine Pfarrerkollegen. Er musste dann Rechenschaft geben beim Oberkirchenrat, was dann letztlich dazu führt hat, dass er aus dem Pfarrdienst gehen durfte. Er hatte dann Freunde. Das war ja so die Zeit der Industrialisierung, die auch sehr sozial eingestellt waren, auch wohlhabende Leute. Und er konnte dann das geschlossene Kurbad in Bad Boll erwerben, wieder renovieren lassen und hat da eben angefangen oder einfach da weitergemacht, wo er in Mödlingen aufgehört hat, zu predigen und eben für die Leute zu beten. Und dann haben sich so nach und nach immer mehr Heilungen eingestellt. Das heißt, wenn er für sie gebetet hat, er ist eigentlich Seelsorger gewesen, auch Einzelseelsorger. Er hat halt mit den Leuten betet, Seelsorge gemacht und dann sind immer mehr Leute geheilt worden. Und das ist dann wie so eine Erweckung übers Land gegangen. Er hat dann auch viel Post bekommen. Also es gibt im Landeskirchlichen Archiv, glaube ich, 9.600 Briefe von ihm, wo er einfach mit den Leuten kommuniziert hat, hat für die Leute gebetet und die sind einfach durch sein Gebet im Ausland gesund worden. Also wirklich ganz spannender Dienst. Genau, so weit, so gut. Jetzt hat er diesen Engel gesehen und jetzt hat er uns gefragt, ja, was nun? Was machen wir da draus? Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, jetzt hat er ganz konkret nach vorne gerufen, jetzt bin ich auch beteiligt. Und zwar hatte ich vor etwa 5 Jahren eine Einladung bekommen nach Bad Boll. Ich wusste vorher gar nichts vom Pfarrer Blumhardt. Ich bin da zweimal an seinem Friedhof vorbeigefahren, habe das gelesen, wusste aber da nichts davon. Und bin dann eingeladen worden zur Vollversammlung von der Herrnhuter und da sind die Nachfahren vom Christoph Blumhardt auch da gewesen. Und das war so ein besonderes Event. Und ja, und ich habe dann während dem Abend, das war eigentlich ein relativ geschichtlich orientierter Abend, immer stärker Gottes Kraft schon gespürt. Also das war wie wenn wirklich Gottes Gegenwart noch stärker, wie man es jetzt hier erlebt, präsent gewesen ist und konnte da gar nichts damit anfangen. Und konnte dann am Ende des Abends, also fast wie spürbar, also so jetzt so richtig diese Sehnsucht habe ich da gespürt, dass da irgendwas passieren soll, dass dieser Dienst wieder fortgeführt werden soll. Ich habe mich nach dem Abend mit Blumhardt befasst, war da auch öfters mal am Friedhof und habe einfach so rumguckt und habe das dann aber irgendwie wieder vergessen. Also es war etwa vor 5 Jahren. Und das Spannende, als ich dann davor ging und das erzählt habe, war das, dass ich nicht allein auf der Bühne stand. Es waren interessanterweise einige aus der Region da, die ebenfalls solche Erlebnisse schon gehabt hatten, die dann einfach, also wir waren glaube ich 15 Leute auf der Bühne, der Stefan sitzt da hinten, der war auch mit in der Veranstaltung. Ja, und jeder hatte schon irgendwo was mit Blumhardt gehört oder mit Blumhardt erlebt und fühlte sich da im Herzen angesprochen. Und das war echt krass. Und ja, das nächste war dann, nachdem wir da unsere Zeugnisse gegeben haben, dann hat Paul nochmal für uns gebetet, dass das Feuer vom Himmel kommt und uns da wirklich ermutigt dabei. Und ich habe seit etwa gut zwei Jahren habe ich auch eine ziemlich fiese Krankheit. Also der Satan hat mir da einfach meine Männlichkeit weggenommen. Es ging nichts mehr im Bett. Urologe meinte, echt komplexe Operation, Heilungschance, naja. Und ich habe das dann einfach wie weggeschoben, habe mich in der Arbeitssucht gestürzt und es war also echt eine schlimme Zeit, die 2 Jahre. Und als Paul dann für uns gebetet hat, war das wirklich, wie die Kraft Gottes kam so stark über uns. Ich habe echt mal die verbrennen innerlich und ja, ich war dann wirklich, ich habe eine Spontanheilung erlebt. Das war also wirklich echt total krass so. Und ja, also das hat mich halt total ermutigt. Paul hat dann gesagt, ja, was jetzt? Und er hat dann gesagt, er sieht, der Engel steht allein, sondern er ist der Anführer von einer ganzen Legion Engel, die auch diesen Heilungsdienst damals begleitet haben. Und dieser Engel wartet jetzt schon über 150 Jahre auf jemand, wo diesen Dienst fortführt. Und er hat gesagt, Gott hat das Mandat noch nicht weggenommen von dieser Engelschar, sondern die wartet noch. Und er hat uns dann ermutigt, jeder, wo sich da irgendwo angesprochen fühlt, wirklich mit den Engeln lernen, zusammenzuarbeiten. Also es ist wirklich auch ein Prozess, ein Übungsprozess. Ich komme aus der Landeskirche, ich habe wieder Marco auch nichts erlebt von prophetischem Dienst, von Heilungsdienst. Das habe ich mir auch wirklich alles Schritt für Schritt mühsam angeeignet. Und ja, jetzt stehe ich wieder so am Anfang, fühle mich aber da total angesprochen von Gott und bin jetzt dran, wirklich auch eine Gruppe zu organisieren, für Leute, die da wirklich dran Interesse haben, wirklich sich mit diesem Engel zu verbinden, eins zu machen und wirklich so einen Dienst wieder wach zu aufzuwecken. Und das kann wirklich auch überregional sein. Ich frage jetzt auch in Filderstadt gerade an, das kommt jetzt in der nächsten Woche, also dieses erste Treffen wird wahrscheinlich irgendwann im Januar stattfinden. Und ja, so wollen wir jetzt eigentlich weitergehen. Genau. Danke.
Ich denke, das zeigt einfach, Gott ist da gerade dabei, wirklich was in unserem Land zu machen. Und ich glaube, dass das eine unheimlich große Chance ist, dass wir uns da auch fragen können, ist da auch mein Platz drin? Und wenn ja, dass wir uns da wirklich reingeben können. Ich glaube, da tut Gott auch gerade eine neue Tür auf und lädt uns ein, auch Neuland zu betreten. Ich wünsche mir, dass unser Land nochmal überrollt wird von der Herrlichkeit Gottes und etwas von seiner Herrlichkeit über unserem Land zu sehen ist, nicht nur in den Gemeinderäumen da zuerst und da vor allem, aber nicht nur hier, sondern draußen auch auf den Straßen und bei den Menschen und sie in Scharen auch zu Jesus kommen. Und ich glaube, dass da das Thema Heilung ganz, ganz entscheidend ist und Jesus uns dazu rüsten will, dass wir da reinkommen. Ich denke, wir können euch da gerne zumindest bis zum 2. Dezember ein bisschen auf dem Laufenden halten, falls da irgendwie was terminlich dann feststeht und von Interesse wäre für euch. Genau, aber dir nochmal ganz herzlichen Dank, Markus. Jetzt schließen wir im Prinzip da auch nochmal nahtlos an. Wenn Gott uns zurüsten will, dass wir so auch in Heilung reingehen, dann ist natürlich auch ganz konkret die Frage, wie beten wir für Kranke um Heilung? Und ich möchte es jetzt in der Kürze der Zeit nochmal so ganz grundlegend und allgemein machen. Was sagt die Bibel dazu, wie können wir für Kranke beten? Wir werden beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen näher dann darauf eingehen, wie kann auch so ein Heilungsgebet stattfinden. Wir werden dann heute Abend im Lobpreis eine Zeit haben, wo für Kranke gebetet wird und wo ein Ministry-Team da ist, das dann für die Kranken betet. Und da ist es auch gut, man hat so ein paar Richtlinien, wie gestaltet man sowas. Wie das passieren kann, da gehen wir vielleicht auch das nächste Mal ein, dass alle die an dem Thema Heilung interessiert sind, da auch mal so in sowas mit reingenommen werden und ihr auch euch da mal üben könnt. Aber jetzt möchte ich heute nochmal hier erstmal so allgemein ein paar grundlegende Sachen sagen, die euch vielleicht eine Hilfe sind, wie wir für Kranke beten können. Dazu erstmal, um für Kranke beten zu dürfen, brauchst du keine besondere Berufung, brauchst keinen besonderen Auftrag, du brauchst auch kein besonderes Gefühl haben, du brauchst noch nicht mal die Gabe der Heilung haben oder irgendwelche sonstigen speziellen Dinge. Jeder Jünger Jesu hat den Auftrag und damit aber auch die Vollmacht, für Kranke zu beten. Markus 16, da sagt Jesus am Ende des Markus-Evangeliums, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und sie werden etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Also jeder Jünger Jesu, jedes Kind Gottes ist bevollmächtigt, um für Kranke zu beten. Du als Kind Gottes hast Vollmacht und Autorität, für Kranke zu beten. Und brauchst da gar nicht irgendwie eine besondere Berufung oder eine besondere Begabung haben. Jetzt möchte ich euch ein Gebetsmodell von Jesus vorstellen, das euch vielleicht ein bisschen hilft, wie kann sowas vonstatten gehen und wie kann sowas passieren. Ich glaube, dass um in Vollmacht hineinzuwachsen und vollmächtig für Kranke zu beten und da auch Resultate zu sehen, auch gerade Spontanheilungen, das ist ein Prozess. Ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen passiert, sondern dass das etwas damit zu tun hat, dass etwas von der Autorität Christi in deinem Leben sich niederschlägt. Ihr habt vielleicht alle schon von dem John Wimber gehört, der einen ganz großen Heilungsdienst hatte in den 80er Jahren, der die Vineyard-Bewegung gegründet hat. Der John Wimber kommt auch aus dem Kontext, in dem es nicht normal war, sich über Geistesgaben oder über Heilung Gedanken zu machen. Und der fing da an, langsam auch reinzugehen und reinzuwachsen. Und hatte dann so für sich das Gefühl und den Eindruck, Gott will, dass er auch gerade für Kranke betet und in einen Dienst der Heilung reinwächst. So, und dann hat er Gott gefragt, ja, wie mache ich das? Ja, du betest einfach für die Kranken, ja. Und dann hat er angefangen, für Kranke zu beten. Und für die erste Person, die er gebetet hat, ist es nur noch schlimmer geworden. Für die zweite Person, die er gebetet hat, die ist nach einer Woche gestorben. Ja? Und so war das eine Person nach der anderen, für die er da am Anfang gebetet hat, da hat sich nichts gezeigt. Er sagt sogar, die ersten 1000 Personen, für die er gebetet hat, bei denen hat sich nichts wirklich sichtbar gezeigt und es ist nur noch schlimmer geworden. Ich hätte, glaube ich, aufgegeben. Ihr vielleicht auch. Das heißt, das ist auch etwas, wo wir durch dranbleiben und durch an dem, was Jesus uns dann gesagt hat, festhalten, erleben, da kommt der Durchbruch vielleicht nicht beim ersten oder zweiten, vielleicht noch nicht mal beim 100. Mal, aber wenn Gott uns da reinstellt, dann lässt er in uns da auch etwas wachsen, was uns erleben lässt. So, wir sehen bei Jesus drei Dinge, die er macht, wenn er für Menschen betet und wenn er um Heilung für Menschen betet. Und da möchte ich euch kurz in diese drei Punkte mit reinnehmen. Ich glaube, dass die für euch eine Hilfe sind und dann auch für das Gebet für Kranke eine Hilfe sein können. Das Erste, was wir bei Jesus sehen, ist, dass Jesus ein Mensch des Gebetes war, ein Mensch, der regelmäßig Zeit mit Gott verbracht hat. Es wird uns in der Bibel nie klar berichtet, wie hat Jesus gebetet, wann hat er gebetet, auch nicht, was er gebetet hat. Aber es gibt so Aussagen wie zum Beispiel hier Markus 1,35 und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Ja, und solche Aussagen gibt es immer wieder. Jesus hat die persönliche Zeit mit dem Vater gesucht und da in dieser persönlichen Zeit mit dem Vater aufgetankt. Jesus hat sich in dieser persönlichen Zeit mit dem Vater inspirieren lassen. Jesus hat in dieser persönlichen Zeit mit dem Vater einen Blick vom Herzen Gottes bekommen. Er hat in dieser persönlichen Zeit einen Einblick in das, was Gott auch tun wollte, bekommen. Und ich glaube, dass in diesen Zeiten oftmals der Vater ihm seinen Willen geoffenbart hat. Jesus sagt in Johannes 5, die Stelle hatten wir auch schon, der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Ich glaube, dass Jesus in seinen Zeiten der Intimität mit Gott so Einblick bekommen hat in das Herz Gottes, dass er auch Führung empfangen hat für seinen Alltag. Vielleicht so einen kleinen Lichtblick, so einen kleinen Einblick in das, wie diese Zeiten der persönlichen Stille mit dem Vater bei Jesus ausgesehen haben, ist das die Begebenheit vom Berg der Verklärung. Ja, dann nimmt er mal drei seiner Jünger mit sich und geht mit ihnen auf den Berg Tabor. Und dort auf dem Berg Tabor, da öffnet sich der Himmel. Ja, und ich habe noch nie so eine stille Zeit gehabt. Ja. Und das passiert ist, die Wolke kam, Mose und Elia reden mit ihm, die drei Jünger, die dabei sind, die fallen hin und kriegen den Mund nicht mehr zu. Das war bei Jesus so. Vielleicht ist es bei dir nicht so, bei mir ist es nicht so, noch nicht so, aber ich glaube, Gott will, dass wir Zeiten der Intimität mit ihm verbringen, wo der Himmel auf ist. Und wo wir in das reinwachsen, dass der Himmel auf ist. Und wo wir uns danach ausstrecken und sagen, Jesus, ich möchte nicht nur jetzt meine Gebetsroutine machen, meine Bibelroutine. Ich möchte nicht nur meine Gebetsliste abbeten, sondern ich möchte in meiner persönlichen Zeit dir begegnen. Und ich möchte, dass der Himmel aufgeht und du mit mir sprichst und ich von dir und deinem Herzen neu empfange. Und es mag vielleicht äußerlich nicht so bombastisch sein wie bei Jesus, aber es kann dein Herz so treffen, weil du weißt, jetzt bist du vom Thron Gottes gewesen. Jetzt bist du eingetaucht in seine Gegenwart. Jetzt hast du etwas Frisches von Gott empfangen, was dich trägt und was du mitnimmst. Und das ist das Erste, was wir bei Jesus sehen. Das Interessante ist, es gibt keine Begebenheit bei Jesus, wo er, wenn er für einen Kranken um Heilung gebetet hat, im Moment des Gebetes, wo er für den Kranken betet, erstmal sagt, hey, lass mich mal erstmal ein Gebet sprechen. Er hat nie ein Gebet so in der Situation gesprochen. Sondern wenn die Kranken zu ihm kamen, da war irgendwie schon klar, was passieren muss. Das heißt, Jesus war so eingetaucht in die Intimität, in die Nähe des Vaters, dass dieses Gebet da im Moment nicht notwendig war. Ich glaube, es ist gut, wir haben solche Momente wie jetzt Heilungsgebet, wo wir uns Zeit nehmen und auch beten da dafür. Aber das Gebet soll zum Lebensstil werden, ja? Und du gibst aus dem Überfluss dessen, was du in der Intimität mit Gott empfängst. Und bei Jesus war das so, wenn die Kranken kamen, dann hat er gesagt, nimm dein Bett und steh auf. Er hat auf den Boden gespuckt, Speichel gemacht, das den Kranken auf die Augen geschmiert, weil das wohl das war, was der Vater ihm vorher irgendwie gezeigt hat. Und er da jetzt gar nicht mehr sagen musste, hey, sorry, wir müssen Lobpreis machen, wir müssen jetzt eine Stille haben. Und dann uns ausrichten und dann bekommen wir eine Offenbarung. So war es bei Jesus zumindest nicht. Ja? Es ist gut, wenn wir sowas machen und wenn wir uns in dieser Art auch Zeit nehmen. Aber Jesus hat sich diese Zeit scheinbar vorher irgendwie genommen und war da so eingetaucht, dass dieses Gebet für ihn in der Form da gar nicht so dran war. Das Beten spielt eine Rolle, aber bei Jesus hat das nie so direkt vor der Heilung sich gezeigt oder hat er sich gar nicht so unbedingt Zeit nehmen müssen. So, das ist das Erste, was wir bei Jesus sehen. Er verbringt Zeit mit Gott. Er betet. Wenn wir für Kranke beten, dann nehmen wir uns entweder im Moment, wo wir für Kranke beten und mit ihnen vor Gott kommen, bewusst Zeit, oder wir nehmen etwas von dem Gebet, von der Gebetsoffenbarung, die Gott uns gegeben hat, mit und lernen da einzutauchen in seine Gegenwart. Ich glaube, alle Heilungsevangelisten, auch gerade in den letzten Jahrhunderten, sei es Smith Wigglesworth, sei es Catherine Kuhlman oder so, das waren alles Männer und Frauen des Gebetes. Das waren Personen, die konnten beten, die konnten zum Teil stundenlang beten. Von Catherine Kuhlman, da wird zum Beispiel mal berichtet, die hat sehr viel Heilung auch erlebt und sehr viel Heilung auch gebracht. Da stand die mal bei einer Predigt plötzlich wie angewurzelt für eine lange Zeit einfach nur da. Ja? Das war sie ist plötzlich in ihrem Herzen Gott begegnet und dann stand die da, ich weiß nicht, ob es eine Stunde oder zwei Stunden war, ihr kennt euch vielleicht sogar noch besser aus, da stand die da und war wie in einer Gebetsextase und hat einfach nur vor Gott gestanden und die Leute um sich herum völlig vergessen, weil sie so ausgerichtet war und so fokussiert war auf den Thron Gottes und auf die Gegenwart Gottes. Von dem William Seymour, der die Pfingstbewegung ins Leben gerufen hat, die Azusa Street, geht auf ihn zurück. Der hat, wenn er sich mit seinen Leuten da versammelt hat und gebetet hat, da hat er eine Kiste genommen, einen Karton, und hat den Karton über seinen Kopf gestülpt, saß da mitten im Raum auf seinem Stuhl und hat einfach nur gebetet. Und wenn er gespürt hat, die Gegenwart Gottes ist da, hat er den Karton runtergemacht und da ging es los. Ja? Das waren Leute, die haben gebetet. Das war denen letztlich wurscht egal, was andere denken und was los ist. Die haben die Gegenwart Gottes gesucht und gewusst, der Weg in die Gegenwart Gottes, der Weg vor den Thron Gottes, ist der Weg des Gebetes. Und da geht auch jeder so seinen ganz persönlichen Weg. Vielleicht sind diese Art von Lobpreislieder nicht so ganz dein Stil. Vielleicht gibt es da für dich persönlich oder auch für den gemeindlichen Kontext jeweils auch einen anderen Weg. Aber um in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist Gebet unabdingbar und unerlässlich. Und Gott zieht uns ins Gebet. Und ich glaube, was Gott auch jetzt gerade mit Gebetshäusern in unserem Land macht, ist, er schafft sich Landebahnen, auf denen seine Gegenwart irgendwo spürbar werden kann. Und ich will nicht sagen, dass das nur in Gebetshäusern passiert, sondern das passiert da, wo Menschen zusammenkommen, um ihn zu suchen. Aber offensichtlich ist das etwas, was Gott gerade auch im Land tut, und wo er sagt, ich sehne mich, zurückzukommen. Ich sehne mich, sichtbar zu werden. Ich sehne mich, zu wohnen in eurer Mitte. Ich sehne mich nach Orten, an denen ich zu Hause bin. An denen Menschen wissen, weißt du was, in dem Haus, da wohnt Gott. Da ist er zu Hause. Wenn du Gott begegnen willst, wenn du Gott erleben willst, wenn du Gott erfahren willst, dann geh da und dahin. Das ist das, was Gott sich, wonach sich Gott sehnt, wenn er an Gemeinde denkt. Das Zweite, was Jesus gemacht hat, was wir im Dienst von Jesus sehen, ist was ganz Interessantes. Vielleicht auch nur so eine Kleinigkeit, zumindest für uns westlich geprägte Christen, protestantisch geprägte Christen, aber etwas, was eine ganz große Kraft auch hat. Ich lese euch eine Bibelstelle da mal vor. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranken hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Lukas 4,40, ich habe euch noch andere Stellen da unten angeschrieben, in denen ihr das Gleiche findet. Ich sage euch mal, für mich hat dieses Handauflegen lange Zeit, ich sag mal, eher so eine religiöse Symbolik gehabt. Ja? Jemandem, der krank ist, dem sprichst du Trost zu, und indem du die Hand auf ihn legst, ist es wie so ein Trost, den du ihm gibst. Ja? Wir kennen dieses Handauflegen eben auch bei bestimmten Amtshandlungen. Ein Pastor wird eingesegnet und man macht es unter Handauflegung. Man kennt das aus dem Alten Testament, wo Jakob seine Söhne segnet und er legt ihnen die Hände auf. Das ist dann so ein bisschen was Patriarchisches, wo du denkst, ja, da steckt eine gewisse Vollmacht dahinter, das so zu machen. Und so in diesem Verständnis bin ich lange auch gewesen, was dieses Handauflegen angeht. Aber ich glaube, Jesus hat da mehr im Sinne gehabt, als eben nur, ja, er spricht da einen gewissen Trost aus. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns westlich, vielleicht auch protestantisch geprägten Christen ein bisschen schwerfällt zu verstehen. Wo ich vielleicht auch nur so ein ansatzweise euch auch einen Impuls geben kann, weil ich selber noch nicht so richtig verstanden habe. Eine Stelle, die da vielleicht ein bisschen Aufschluss gibt, ist Markus 5,30. Da wird auch was von dem Berühren gesagt und da wird ein bisschen Einblick gegeben in das, was dahinter passiert. Das ist eine Stelle, wo Jesus gerade auf dem Weg ist, ich glaube zur Tochter des Jairus, die Menge um ihn herum sich bewegt und er umgeben ist von ganz vielen Leuten. Und dann kommt diese Frau mit Blutfluss und rührt sein Gewand an. Und Jesus hält an und stoppt und sagt, irgendjemand hat mich angerührt. Und dann sagen die Jünger zu ihm so ganz verdutzt, was meinst du damit? Wir laufen hier in der Menschenmenge, jeder schubst den anderen. Natürlich hat dich da jemand angerührt. Und dann sagt Jesus Folgendes. Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? In einer anderen Stelle in den Evangelien, da sagt Jesus, das war nicht nur einfach, ich gebe es jetzt in meinen eigenen Worten wieder, das war nicht nur einfach so eine Berührung, sondern da war jemand, der hat mich mit Erwartung berührt und da ging Kraft aus von mir. Also in diesem jemanden berühren steckt, ich mache das jetzt mal bei dir, Ulrike, steckt nicht nur so der Trost drin, sondern durch dieses Berühren kommt, ich drücke es mal in diesen Worten aus, wie etwas zum Fließen zwischen dem Christus in mir und dem, was in ihr ist. Und offensichtlich setzt Jesus das ganz bewusst ein, um Heilung zu vermitteln. Heilung ist ja was Sichtbares, was Manifestes. Ja? Wenn du das hast, dann kannst du es nachweisen. Ja? Und diese Art der Berührung ist jetzt nicht nur einfach, ich wünsche dir alles Gute und ich steh jetzt zu dir und ich hoffe, es geht dir bald besser und wir sind ja Freunde, sondern damit geht er tiefer und sagt, ich möchte, dass etwas von der Heilungskraft, die Gott hat, zum Fließen kommt und rübergeht. Und bei Jesus war das offensichtlich so, dass er das sogar gespürt hat. Ja, wenn jemand ihn angerührt hat mit der Erwartung, dass Heilung kommt, dann ist das, ich sag mal, ist wie ein Strom geflossen bei ihm. Ja, und Jesus ist so sensibel gewesen diesen Dingen gegenüber, dass er hier sagt, ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Solche Begrifflichkeiten, die schieben wir gerne so in die Ecke der Esoteriker. Ja, die sprechen von Atmosphäre, die sprechen von Kraftfeld und Energie und hast du das gespürt? Ich glaube, wir müssen da nochmal tiefer auch vielleicht biblische, christliche Traditionen entdecken, die etwas mit dem zu tun haben, was Gott uns eigentlich schenken will. Und dabei natürlich weiter klar abgrenzen von allem, was nicht biblisch ist und nicht gut ist. Aber offensichtlich liegt in diesen Dingen auch etwas, was Kraft vermittelt und was Heilung bringt. Hier nur eine kurze Bibelstelle nochmal. In der Frühkirche, in der Apostelgeschichte, sind die da so weit gegangen, dass die sogar gewisse Kleidungsstücke und dergleichen genommen haben, wo Apostel hatten und das den Kranken aufgelegt haben und dadurch Heilung gekommen ist. Ja? Das hört sich so an wie tiefster Katholizismus so. Ja, so, was ist denn das? Komisches, irgendwie eine Reliquie, die jetzt da geküsst wird und so weiter. Darum geht es gar nicht. Ja? Es geht darum, dass da wohl etwas Heilung freigesetzt wird, indem diese Berührung stattfindet. Apostelgeschichte 19,12, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Kranken von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Hier wird von Paulus gesprochen. Ich will gar nicht allzu tief auf das eingehen, außer dass ich mir gut vorstellen kann, um das mal so ein bisschen bildlich auszudrücken. Wir brauchen ja da auch immer wieder so ein bisschen ein bildliches Verständnis. Ja, die Bibel sagt, Christus wohnt in dir. Die Bibel sagt, dass Christus durch den Glauben in dir Einzug genommen hat. Das ist praktisch der allmächtige ewige Gott, der irgendwo da in dir drin ist. Im Alten Testament sagt Gott, die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, können mich nicht fassen. Dieser ewige Gott, ja, der unendlich Energie ist, der unendlich Kraft hat, der wohnt da in dir drin. Und es ist nur ein Stück Haut sozusagen, das dich trennt von ihm. Walter, der spricht gerne in dem Zusammenhang von dem Atomreaktor, der da in uns drin ist. Ja? Das ist vielleicht ein anderes Bild, was das ein bisschen umschreibt. Wenn da Christus in dir drin ist, dann ist das natürlich der Liebevolle, der Barmherzige, der Gnädige, der gute Gott. Aber dann ist das auch der ewig starke Gott, der powervolle Gott, der Feuer hat und der voller Energie ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du anderen die Hand auflegst und das mit einer Erwartung tust, dass etwas von diesem ewigen Gott, von diesem starken Gott, von diesem kraftvollen Gott auch körperlich im anderen sich zeigt, dass dann etwas wie freigesetzt wird von der Kraft, die da in dir drin ist. Und das vielleicht der Grund dafür ist, dass Jesus immer wieder Menschen die Hand auflegt, Menschen berührt, in irgendeiner Form Dinge bei Heilung einsetzt. Er sagt zu dem einen, geh in den Teich Bethesda, wasch dich. Er sagt zum nächsten, ich mach dir erst Speichel auf die Augen und dann wirst du geheilt werden. Also immer sind da auch solche Dinge mit Heilung verbunden. Und ich glaube, dass das Auflegen der Hände, ich sag mal so in meinen eigenen Worten, das Freisetzen des Christus in dir ist. Und dass das was sehr Kraftvolles ist. Wenn du für Kranke betest, dann frag sie einfach, du, darf ich dir einfach kurz die Hand auflegen? Und das im Bewusstsein, okay, dieser ewige Christus, den willst du jetzt freisetzen. Und es bist nicht du und es ist nicht jetzt etwas Esoterisches oder komisches, New Age-mäßiges, was jetzt passiert, sondern dieser ewige Christus in dir, der ist da und du willst durch diese Berührung einfach eine Verbindung darstellen und etwas von diesem ewigen Christus freisetzen in die Welt, in die Materie. Gott ist ja ein Gott, der Fleisch geworden ist. Gott ist nicht ein Gott, der nur ideell da ist, ja? Gott ist ein Gott, der Fleisch geworden ist. Gott ist ein Gott, der da ist, der präsent ist. Und zwar nicht nur in unseren Köpfen, nicht nur in unseren Ideen, sondern der wird so ganz dinglich, so ganz greifbar. Und das ist vielleicht ein Zeichen und eine Möglichkeit, etwas von diesem Sichtbarwerden auch umzusetzen und zu tun. Es ist ganz interessant, den Worten Energie und Kraft mal nachzugehen. Ich habe euch da ein paar Folien mit dabei, die da näher drauf eingehen. Das mache ich jetzt nicht im Einzelnen. Aber diese zwei Worte Energie und Kraft, die kommen in der Bibel vor und die spielen da eine ganz große Rolle. Genau, da könnt ihr gerne in den Folien dann noch ein bisschen weitergehen. So, was ist das Dritte, was wir bei Jesus sehen? Wir haben gesehen, er betet, er nimmt sich Zeit, er hört auf Gott. Das Zweite ist, er berührt die Menschen, er setzt etwas von der Kraft, die er hat, durch diese Berührung frei. Und das Dritte, was wir bei Jesus sehen, er spricht. Er spricht etwas aus. Er denkt nicht nur, Gott macht den Menschen jetzt gesund, sondern er spricht etwas aus. Matthäus 9,6 zum Beispiel, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Andere Bibelstellen hier unten nochmal dran. Das Interessante ist, meistens haben diese Worte Befehlscharakter. Ihr findet auch da wieder interessant, in der Neuen Testament keine einzige Stelle, wo, wenn Jesus einem Kranken dienen will, er sagt, Gott, ich bitte dich jetzt, dass du den Menschen heilst. Keine einzige Stelle, wo das so zu finden ist. Wenn Jesus was betet und was spricht, dann ist das meistens, dass er zu der Krankheit spricht und zu dem Problem spricht. Eine Erklärung hierfür finden wir in Matthäus 8, wo die Begebenheit erzählt wird von dem Hauptmann, bei dem einen seiner Knechte krank ist, und der schickt dann jemand zu Jesus, dass er kommt und ihn heilt. Und dann sagt er, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Der hat verstanden, dass wenn Jesus Heilung bringt, dass das wie ein Befehl ist, den Jesus ausspricht, und in der unsichtbaren Welt müssen die die da involviert sind, die müssen das tun. Die Finsternis muss gehen und das Licht kommt. Und er hat verstanden, es kommt gar nicht irgendwie jetzt darauf an, dass da ein großes Brimborium gemacht wird, sondern Jesus ist die Spitze in dieser Hierarchie des Himmels und er spricht nur ein Wort aus und die ganze unsichtbare Welt muss sich fügen. Zack, 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 zack. Ja, er erlebt es als Hauptmann selber so. Da ist der eine, der ist untergeordnet und der nächste ist untergeordnet und der und er sagt zu dem, das tust du und das tust du und die machen es. Und er hat verstanden, Jesus ist der König dieser himmlischen Welt. Und das, was er sagt, das müssen muss die unsichtbare Welt tun. Und so glaube ich, dass dieses Sprechen ein Bewusstsein für diese unsichtbare Welt braucht. Ich glaube, um im Heilungsbereich auch zu beten, ist es wichtig, wir bekommen ein Gespür und eine Sensibilität für die unsichtbare Welt. Markus hat es jetzt erzählt von dem, was der Paul die letzten Wochen auch hier mit reingebracht hat. Ich glaube, dass da Gott ein ganz tiefes Bewusstsein nochmal freisetzt für die unsichtbare Welt. Und dass wir auch da auf eine ganz neue Art und Weise lernen, mit dieser unsichtbaren Welt zusammenzuarbeiten. Und auch das ist nicht spooky oder jetzt geht es plötzlich nur noch um Engel und jeder redet von Engeln. Es geht darum zu verstehen, wie tickt das Reich Gottes? Wie wirkt Gott? Und Gott bindet die ganze Himmelswelt in das, was wir tun, ein und lässt uns da auch Einblick haben und ein Verständnis dafür bekommen, damit das, was er auf dem Herzen hat, freigesetzt werden will. Ich habe euch gesagt, ich habe mich mit den Wüstenvätern in den letzten Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt. Die Wüstenväter, das war die größte Erweckungs- und Erneuerungsbewegung in der ganzen Kirchengeschichte. Das war so vom 3. bis ins 5. Jahrhundert, hat sich vor allem erstmal in Ägypten abgespielt und dann aber auf dem ganzen kleinen asiatischen Reich verbreitet. Das war damals vor allem Ägypten, das war so die Hochburg des Christentums. In der Zeit, wo durch Konstantin und die Wende bei Konstantin das Christentum zur Staatsreligion geworden ist und damit natürlich einiges sich verändert hat. Christen wurden bisher verfolgt, umgebracht und jetzt auf einmal ist es fast schon schick, Christ zu sein. Ja, ihr könnt euch vorstellen, das löst einiges auch an Veränderungen in der Dynamik so des Christseins aus. Und in dieser Zeit entsteht die Bewegung der Wüstenväter und der Wunsch war eigentlich, an dem Feuer der ursprünglichen Christen dran zu bleiben. Und das waren Leute, die waren crazy nach der Gegenwart Gottes. Und die haben gesagt, wir wollen vor allem Gott suchen und seine Gegenwart suchen und haben das auf ihre Art damals so gemacht, dass sie weitgehend eben sich zurückgezogen haben in die Wüste. Jetzt war das aber so, dass ungefähr 30 Jahre, 40 Jahre nachdem so diese Wüstenväterbewegung ins Rollen gekommen ist, dass Ägypten zu 80% christianisiert war. Muss ich das mal vorstellen, 80% derer, die da leben, das sind wiedergeborene Christen und die Hälfte von allen Einwohnern Ägyptens, die haben ein Leben des Gebetes gelebt. Man muss das mal übertragen auf unser Deutschland. Ja, wir haben jetzt 80 plus Einwohner, 80 Millionen plus Einwohner. Von denen sind 80% bekehrte Christen. Wir haben prozentual gesehen so, es kommt jetzt darauf an, welche Statistiken du da nimmst, aber wir haben geringen Prozentsatz an entschiedenen Christen, 1-2% sind es vielleicht. Ja? Und von denen, wer lebt da ein Leben des Gebetes? Ja, und das waren damals 50%, die da ein Leben des Gebetes gelegt haben. Und das hat die ganze damalige Gegend in Brand gesetzt. Und diese Bewegung hat 200 Jahre angehalten. Es gibt keine Erweckungsbewegung, die länger ging als das. Ich habe da ein Buch drüber geschrieben, ich habe es glaube ich nicht mit dabei, aber falls das jemand interessieren sollte, ist eine ganz faszinierende Geschichte. Und die Wüstenväter, die sagen, 90% von dem, was an Erweckung und Durchbrüchen hier auf der Erde geschieht, ist durch das Zusammenwirken mit der himmlischen Welt passiert. 10% machen wir und die anderen 90% macht der Himmel. Und wir müssen uns einklinken in das, was der Himmel hier vorhat, um das freizusetzen. Unser Teil ist nur so ein bisschen. Wir sind gerade als Deutsche immer wieder so in der Routine, wir machen was, wir machen Gutes, wir können es auch gut zum Teil. Aber ich glaube, wir könnten da noch viel effektiver sein, wenn wir lernen, mit dem Himmel zusammenzuarbeiten. Jesus gibt seinen Jüngern Vollmacht und er ruft uns und beruft uns, in diese Vollmacht einzutreten. Lukas 12, 1-2, er rief aber seine Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken zu heilen. Als Kinder Gottes haben wir Vollmacht. Diese Vollmacht kommt von unserem Sendungsauftrag. Die hat nichts mit dir zu tun, hat nichts mit deiner Person und deinem geistlichen Stand zu tun, sondern einfach nur, weil Gott dir diesen Auftrag gibt, für Kranke zu beten. Auch hier nochmal ein paar Folien über Vollmacht und Reich Gottes, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das Sprechen, das wir bei Jesus sehen, das hat nichts mit geistlicher Überheblichkeit zu tun, das hat nichts mit Augenwischerei zu tun, das hat nichts mit Unaufrichtigkeit oder Unehrlichkeit zu tun. Problem, du musst jetzt weggehen, aber es tut sich nichts. Das hat nichts mit falschem Realismus zu tun, nichts damit zu tun, sich etwas vorzumachen oder sich etwas einzureden, sondern damit, dass du dir deiner Autorität und Vollmacht in Christus bewusst bist. Auf das stehen wir und aufgrund von dem sprechen wir zu einem Problem. Jesus sagt an einer anderen Stelle in Markus 11, dass wir zu dem Berg sprechen sollen, dass er sich bewegen soll. Ja, und das ist, was Heilungsgebet angeht, auch ein Hinweis darauf, sprich zu dem Problem, sprich zu der Krankheit und sprich zu diesem Problem und sag dem Problem, dass es gehen muss. Ich fasse kurz zusammen. Wir sind jetzt schon bei 4 Uhr gelandet, haben jetzt auch viel gehört. Das muss auch alles irgendwie erst noch verdaut werden. Wie können wir für Kranke beten? Ich glaube, bei Jesus sehen wir drei ganz grundsätzliche Schritte und ganz grundsätzliche Wege, die für uns eine Hilfe sind, für Kranke zu beten. Nämlich zuerst regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen und auf Gottes Stimme zu hören. Ein Leben des Gebetes letztlich zu leben. Oder eben, wenn es um Heilungsgebet geht, auch im Konkreten sich da Zeit zu nehmen, um für die Person zu beten. Dann das zweite ist das Berühren. Gottes Energie in dir kommt durch Handauflegung zum Fließen. Das setzt die Dynamiskraft Gottes frei. Und dann das Sprechen. Sprich ein Gebet aus und dieses Sprechen drückt deine geistliche Vollmacht aus und das machst du durch Worte. Wir werden beim nächsten Mal noch ein bisschen im Detail und ein bisschen genauer darauf eingehen, wie du so ein Gebet auch im Kontext von Heilungsgottesdienst formulieren kannst, wie du da beten kannst. Aber das sind vielleicht nur mal so ein paar grundsätzliche Impulse, wie du für Kranke beten kannst. So viel von mir vielleicht mal zu dem Lehren, zu den Inhalten. Gibt es von eurer Seite aus noch Fragen zu dem Thema? Habt ihr noch irgendwo vielleicht konkret an einer Sache eine Frage, wo ihr sagt, da ist mir was inhaltlich nicht klar geworden? Oder überhaupt noch eine Frage zum Thema? Wir werden das beim nächsten Mal sicher auch nochmal vertiefend aufgreifen können, wenn Fragen da sind. Aber wenn ihr was habt, dann wäre das cool, wir würden das auch noch sprechen, ja? Die habe ich übersprungen, ja. Ich gehe mal gerade kurz zurück. Das sehen wir in der Bibel. Verschiedentlich, dass Heilung auch etwas sein kann, was verloren geht. Zum Beispiel Johannes 5, 14, danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, das ist einer, den er geheilt hat, ein Lama, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Wir haben das oftmals auch erlebt und auch mitbekommen, dass wenn Heilung stattgefunden hat, dass der Teufel das wie angreifen will. Und dass der Teufel wie kommen will und das Du hast erlebt, da ist wirklich was passiert, da ist Heilung hat stattgefunden und 3-4 Tage später zeichnen sich wieder gewisse Symptome ab. Ja? Die Heilung zu empfangen ist eine Sache, aber die Heilung zu behalten ist dann nochmal ein genauso wichtiger und auch manchmal ein langer Prozess, wo du dem, was da wieder kommen will, sich wieder abzeichnen will, nicht Raum gibst. Und auch da, glaube ich, ist es vielleicht das Beste und Wichtigste, einfach auf der vollbrachten Heilung zu stehen und zu sagen, Jesus, du hast diese Heilung vollbracht und ich nehme die Symptome, die mir jetzt das Gefühl geben, da kommt was zurück, wahr, aber ich weise sie zurück. Und ich gehe da nicht drauf ein. Ich lasse mich davon nicht einnehmen. Manchmal ist es ja auch so, Krankheit, das schafft wie ein Lebensgefühl. Ja? Und wie ein Umfeld. Und das will nicht so leicht weg von dir gehen. Ja? Und da kommt dann wieder was hoch, wo du merkst, das will dich wie ergreifen. Ja, und dem kannst du dann oftmals nur widerstehen, wenn du das ganz bewusst von dir weißt. Manchmal hilft es da auch eine ganz bestimmte Bibelstelle, die dir da vielleicht in den Sinn kommt, zu proklamieren, dass deine Gedanken da gar nicht eingenommen werden von und du da festhalten kannst an der empfangenen Heilung. Heilung zu behalten ist ein täglicher Prozess, in dem du das, was Gott dir gegeben hat, festhältst. So viel vielleicht mal nur dazu jetzt. Sonst noch eine Frage? Stelle im Timotheusbrief würde ich jetzt in den Kontext von der Einsetzung in ein Amt sehen. Da geht es um das Einsetzen von kirchlichen Ämtern, gemeindlichen Ämtern. Und in dem Kontext sagt Paulus, mach das nicht zu schnell. Da überleg dir, wem du da die Hand auflegst, weil das etwas ist, wo du natürlich dann auch Verantwortung zeichnest für eine gewisse Sache. Im Bereich von Krankenheilung, glaube ich, gilt das nicht, weil das ein ganz anderes, das ist was ganz anderes. Einem Kranken die Hand aufzulegen, hat nichts mit dem zu tun, was Paulus da im Timotheusbrief meint. Da ist würde ich mal sagen, eher die grundsätzliche Aussage im Markus-Evangelium zum Beispiel, legt den Kranken die Hände auf und sie werden gesund. Und dann darfst du das aufgrund der Zusage des Wortes Gottes auch machen, ohne dass du da jetzt Angst hast, da passiert irgendwas oder du das zutiefst prüfen müsstest vorher. Dir so eine Antwort? Ja? Ich will auf das nächste Mal näher eingehen. Vielleicht nur in Kürze so viel. Ich glaube, dass vom Kontext dieser Bibelstelle, dass es hier nicht um Krankheit geht, sondern dass es hier um Verfolgung und geistlichen Widerstand geht. Und nach meiner Einschätzung lässt sich das relativ klar auch belegen, dass hier Krankheit nicht gemeint ist, sondern dass es um Verfolgung und Widerstand geht, den Paulus immer wieder erlebt hat und von dem er sagt, das ist sozusagen mein Kreuz, das ich trage. Es gibt im Neuen Testament keine Bibelstelle, wo du siehst, dass Gott Krankheit als Kreuz einsetzt. So nach dem Motto, jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Naja, bei mir ist es halt die Krankheit. Es gibt im Neuen Testament nach meiner Einschätzung keine Stelle, wo du das sehen könntest, außer dieser Stelle in 2. Korinther 12. Und da ist es so, dass eigentlich der Kontext klar macht, es geht hier um Verfolgung und Widerstand und nicht um Krankheit. Aber das wird von vielen Auslegern so gelesen und so verstanden. Das ist so, ja. Was ich versucht habe zu vermitteln, ist, dass es nach meiner Erfahrung und nach eurer Erfahrung Fälle gibt, wo du um Heilung betest, wo Menschen um Heilung auch glauben und wo sie wirklich ausgestreckt sind nach Heilung, auch Gott fragen, was willst du tun, wie willst du tun, und Heilung sich trotzdem nicht zeigt. Und ich habe da ganz ehrlich gesagt keine Antwort drauf, warum das so ist. Ich glaube, dass Gott heilen will und dass seine Heilung nicht abhängig ist von Umständen oder Situationen oder nach dem Motto, dir gebe ich es jetzt nicht, aber jemand anderen gebe ich es. Ich glaube, dass es Situationen gibt, wo Gott Menschen nicht heilt, weil sie zum Beispiel nicht wirklich dem, was Gottes Wort sagt, glauben. Ich glaube, dass es Situationen gibt, wo Heilung sich nicht manifestiert, weil Menschen sich nicht eins machen mit dem, was Gott getan hat. Aber es gibt genauso viele Situationen, oder es gibt viele Situationen, in denen auch Heilung sich jetzt nicht so zeigt. Wie Gott sich darin verherrlicht, das würde ich gerne Gott selber fragen. Ich habe da ehrlich gesagt keine Antwort drauf. Außer die, dass ich glaube, Gott steht da irgendwie drüber. Er weiß, warum manchmal auch keine Heilung stattfindet. Und ich versuche in so einer Situation Gott gegenüber nicht anklagend zu sein, sondern zu sagen, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir, dass du irgendwie da den Überblick hast. Vielleicht, wir haben hier so viele, die auch im Thema Heilung drin sind, vielleicht habt ihr da noch eine Ergänzung oder einen Impuls dazu. Das ist eine ganz sensible Frage, eine ganz schwierige Frage auch, wo man menschlich, sag mal, auch absolut an seine Grenzen kommt und merkt, da gibt es auch Punkte, wo ich keine Antwort mehr habe. Bestimmt. So, eine letzte Frage, ja? Also vielleicht in zwei Richtungen diese Frage beantworten. Ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden auch. Ich glaube, dass wir keine Angst haben müssen, für Kranke zu beten. Dass da irgendwas rüberkommt, was, ich sag mal, geistlich unrein ist oder uns vielleicht runterzieht. Wenn wir für Kranke beten, dann stehen wir, glaube ich, in der geistlichen Position, dass etwas von uns zur anderen Person fließt und nicht von der anderen Person zu uns fließt. Eine Verbindung ist da, ja. Das ist das eine. Ich glaube, zum einen brauchen wir keine Angst haben davor. Zum anderen, ich persönlich erlebe das nicht unbedingt so, aber ich weiß zum Beispiel vom Walter Penzhorn, dass für ihn das Beten für Kranke sehr anstrengende Arbeit ist, weil das genau passiert, da fließt was. Ja? Und wenn er da so für eine Runde von 20 Leuten betet, da ist er danach platt, da kannst du ihn, geht er schlafen und ist fertig. Wo er sonst auch Bäume ausreißt. Ich erlebe das jetzt nicht so für mich, dass das für mich so anstrengend ist, aber das ist vielleicht auch eine gewisse Persönlichkeit oder eine gewisse Art, auch die du dann hast. Aber ich weiß von Walter, dass ihn das Beten für Menschen unter Handauflegung mehr anstrengt als fast alles andere. Und das kann der Fall sein, auch bei euch, dass ihr das als sehr intensiv erlebt und auch lernen müsst, damit umzugehen. Also Walter ist zum Beispiel vorsichtig in dieser Hinsicht, wie er für Menschen unter Handauflegung betet, weil er weiß, er muss seine Kraft einteilen. Ja? Oder wenn er zum Beispiel auch körperlich ein bisschen geschwächt ist und es steht aber so ein Segnungsgebet an, dann bietet er andere, das zu machen, und macht es nicht selber. Weil er das ein Stück weit einfach gelernt hat inzwischen, da sensibel zu sein. Da kann jeder so auch für sich erfahren oder lernen, okay, ich spüre, wenn ich so für Kranke bete, dann da fließt was, da geht was. Dann das kostet mich echt Kraft, dann dementsprechend auch da sensibel dir gegenüber zu sein. Walter hat jetzt nie zum Beispiel gesagt, er spürt, dass da was Negatives von der Person rüberkommt oder so, aber er merkt einfach, da fließt was und das kostet Kraft. Ich denke, machen wir hier mal einen Schluss. Wir sind jetzt 4:15 schon. Es soll um 5 Uhr mit dem Lobpreis weitergehen. Ich habe eine Sache noch, und zwar die Folien. Das war jetzt so angesprochen, genau. Jens, willst du gleich selber dazu was zu sagen?